Hey und willkommen zur neuen Folge von Unternehmerfreiheit. Heute ist wieder Hendrik Kuhlmann am Start. Er vermietet Apartments über Airbnb, hat damals mit einer Wohnung und gerade mal 10.000 Euro Startkapital angefangen, sich im Beherbergungsbusiness zu tümmeln und so Betreibergeschäftsmodelle aufgebaut, sodass heute Tausende von Gästen in seinen Objekten nächtigen. Viel Spaß mit dem Interview in absolut und vollständiger Länge.
Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich mega. Das ist eine Interviewfolge seit langem mal wieder. Und zwar haben wir Hendrik Kuhlmann zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer von B&B Pro Hosting und Bright und erzählt uns, wie er in den letzten 6 Jahren ein krass innovatives Geschäftsmodell gestartet hat, mega erfolgreich hier ist am Markt. Und zu Beginn plaudern wir etwas über unsere gemeinsame Vergangenheit. Wie war denn der Weg überhaupt ins Unternehmertum rein? Herzlich willkommen, Hendrik. Danke für deine Zeit, dass du heute da bist.
Vielen Dank, Katja, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und hallo auch an die Hörer und Zuseher.
Dankeschön. Hendrik, ich habe eine spannende Frage. Wir haben uns ja schon mal darüber ausgetauscht, dass wir eine fast gemeinsame ähnliche Vergangenheit haben, nämlich als Angestellte früher gearbeitet zu haben. Und wir waren beide in Großkonzernen unterwegs. Ich habe damals tatsächlich vor, warte, lass mich rechnen, 99, über 20 Jahren meine Ausbildung bei der Deutschen Bahn damals gemacht, bevor ich studiert habe. Deswegen kenne ich auch ein bisschen so diese Situation bei der Deutschen Bahn. Da warst du damals, ja, als wir waren beide im Mobilitätssektor, sagen wir mal so, und ich im Automobilbereich.
Ja. Es ist witzig, dass man teast das einfach nur an und schon wird gelacht.
Ja, man hat ja ein Bild im Kopf und man weiß ja so, wie das so da läuft hat. Ne? Wie würdest du denn, wenn du jetzt heute nochmal zurückguckst damals in deinen Konzernjob, wie würdest du das Business damals vergleichen zu dem, was du heute machst? Wie guckst du auf diese Zeit zurück?
Also tatsächlicherweise nicht irgendwie böse oder dergleichen. Also bei mir war das nie so dieser Gedanke, ich muss jetzt aus meinem Konzernjob raus, das geht mir alles total auf die Nerven, ich muss aus diesem Hamsterrad raus. Das war bei mir tatsächlich nie wirklich der Fall. Und wenn ich in meiner Konzernzeit das Gefühl hatte, irgendwie, ich muss was verändern, dann habe ich auch was verändert. So, dann, also ich habe mich ja beruflich auch entsprechend entwickelt. Ich habe ja bei der Bahn ganz ursprünglich mal auch eine Ausbildung gemacht als Lokführer damals und dann hat sich das ja über die Jahre über tatsächlich Lokführer sein, dann Disposition irgendwann in die Planung und in eine Managementfunktion entwickelt. Aber diese Entwicklung hat stattgefunden immer an den Punkten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwas tun, ich bin nicht mehr so ganz so happy. Aber wenn ich zurückdenke an meine Zeit bei der Deutschen Bahn, ja, das also ich denke gerne an die Zeit zurück, das mal vorab. Da ist jetzt nicht irgendwie, oh, um Gottes Willen, wieso war ich da und ein Zurückblicken mit Ärger. Aber es passieren natürlich viele witzige Dinge in solchen Konzernen. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, in der Führungsmannschaft, unter Kollegen, mit benachbarten Abteilungen. Also da sind schon die wunderbarsten Sachen so passiert. Und viel, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist bei mir so ein Satz, der triggert mich unfassbar, weil immer wenn ich das höre, weiß ich, okay, das gucke ich mir jetzt an, da akzeptiere ich den Status quo nicht. Aber ja, so denke ich ganz zurück. Also positiv mit einem Lachen, habe auch durchaus noch Kontakte in die Deutsche Bahn rein, zu meinem alten Chef beispielsweise. Und höre ab und an eben auch mal Geschichten, so was so passiert. Ich referenziere immer, wenn ich jemanden sehe aus der Zeit, wie es dem Haus geht, das irre macht. Und einer der Kontakte hat auf diesen Satz neulich gesagt, das Haus macht, was es am besten kann.
Mega krass. Wenn ich so zurückdenke an diese Konzernzeit, für mich war das Krasseste in diesem Exit, im Ausstieg, eine ganz andere Weltwahrnehmung. Weil bei der Deutschen Bahn ist ja auch so, es gibt überall Standorte in Deutschland, ja, es gibt verschiedene Zentralbereiche, dann in so einem Riesenkonzern auch verschiedene Strukturen, Fernverkehr, Nahverkehr etc. und so weiter. Und so ist es bei Daimler damals auch gewesen. Du hast irgendwie, also ich war viel im Auto unterwegs zwischen den Standorten und man hat so eine Landkarte im Kopf, so ging es mir. Das war die Daimler-Landkarte, ja. Das war ja dann auch international, ja, im Truck. Und außer dieser Welt und Landkarte gibt es irgendwie nichts, ja. Das war für mich so total out of scope, dass es da noch so krass unfassbar viele Geschäftsmodelle und Businesses gibt und Möglichkeiten vor allem. Wie ist das bei dir gewesen? Ist das ähnlich gewesen? War das auch so, als du ausgestiegen bist?
Also witzigerweise, erstmal so eine Landkarte habe ich auch im Kopf. Das nennt sich bei der Bahn Verkehrsgeografie. Und ich kenne so viele Orte und Städte, wo die Leute immer überrascht sind. Was, wieso kennst du das?
Ja.
Wenn du gar nicht von hier bist. Dann sage ich, naja, da gibt es einen Bahnhof. Also kenne ich das. Gerade in Bayern. Ja, also gerade in Bayern. Ich habe ja jahrelang auch dann in der Disposition gearbeitet. Also ich war in einer Rolle derjenige, der darüber entschieden hat, ob dein Anschlusszug gewartet hat oder auch nicht oder ob dein Zug ausfällt oder nicht.
Ja.
Und dementsprechend kenne ich in Bayern eigentlich so ziemlich jeden Bahnhof, den es irgendwie gibt, weil irgendwo war immer was. Aber also das tatsächlich so mit welche Geschäftsmodelle gibt es eigentlich noch drumherum, das Thema hatte ich gar nicht so wirklich, sondern ich hatte da eigentlich immer einen guten Blick. Weil ich, seitdem ich bei der Bahn war, immer irgendwas nebenbei gemacht habe. Also ich habe die unterschiedlichsten Dinge gemacht, nebenberuflich und dementsprechend immer einen sehr, sehr weit offenen Horizont gehabt. Aber es gibt dann so ein paar andere Sachen, die sich verändern, wenn du komplett rausgehst, wenn du in die Selbstständigkeit gehst und vor allen Dingen, wenn du da Mitarbeiter hast. Also vielleicht kurz zur Historie. Ich war lange als DJ aktiv. So, ich habe angefangen, als DJ irgendwie was zu machen mit 13 oder 14. Und das hat mich begleitet bis letztes Jahr. Letztes Jahr im Mai habe ich das letzte Mal aufgelegt. Also lange. Und daraus hat sich alles Mögliche mal entwickelt. Ich habe zeitweise mal so einen Online-Store gehabt, E-Commerce gemacht für DJ-Equipment. Das ging damals so auf 300.000 Euro Umsatz, was im E-Commerce erstmal viel klingt, aber dann bei den Margen gar nicht so viel ist. Ja, und als 19-, 20-Jähriger hatte ich damals auch noch gar keine Ahnung, dass man sich Beratung und Knowledge einkaufen kann, wusste irgendwann nicht mehr weiter und dann habe ich es letztlich abgegeben und zugemacht. Dann viel Veranstaltungen gemacht. Ich habe Diskotheken nebenberuflich betrieben. da war ich immerhin auf Teilzeit bei der Bahn. Wir hatten mehrere Clubs, war auch eine wilde Zeit, will ich nicht missen. Richtig profitabel war das jetzt nicht unbedingt, aber hat Spaß gemacht. So mit Mitte 20 ist das auch ganz cool. Und habe dann ja noch andere Veranstaltungen gemacht, bis ich dann irgendwann mal zu dem gekommen bin, was ich mache. Also das so, habe ich ehrlich immer gesehen, diese Welt, die es da draußen auch immer noch gibt. Was sich aber ganz gravierend verändert hat, ist, dass das Selbstverständnis, was Mitarbeiter betrifft. Also ich hatte in meiner letzten Funktion bei der Deutschen Bahn 40 Mitarbeiter, die ich geführt habe, auch inklusive einer Ebene da zwischen mir und einigen Mitarbeitern. Also ich hatte auch meine eigenen Teamleiter. Das hat auch immer gut geklappt, das war auch cool. Aber im Gegensatz dazu, das im eigenen Unternehmen zu haben, und das eigene Mitarbeiter sind, ist ein Riesenunterschied auch in der Verantwortung, die absolut. Man spürt.
Ja, absolut. Wobei ich finde es bei der Verantwortung noch nicht mal so krass. Ich finde es in der im Arbeitsmodus, im Selbstmanagement sehr unterschiedlich. Ja? Also ich habe schon das Gefühl, wenn Mitarbeiter oder ich sag mal, im kleinen Unternehmertum, ich kenne das ja auch von meinen Kunden, tauchen Probleme auf, wo ich mich frage, damals in der Führungsposition habe ich solche Probleme nicht gehabt.
Das sind so das stimmt
Dinge,
auch.
Ja, die irgendwie komplett anders sind. Und ich versuche immer zu verstehen, warum das so ist, was da so anders ist. Ja. Und ich glaube halt so als Hypothese, dass wenn du in einem Konzern arbeitest, dich in einem Konzern bewirbst, bist du wahrscheinlich vom Typ her ein spezieller Typus, den das anzieht. Ja. Und dann ist halt wirklich dieser ganze Recruiting, Onboarding, Einarbeitungsprozess. Es ist alles so, ich vergleiche das immer mit so einem kleinkarierten Blatt. Ja, du hast ein weißes Blatt und ein kariertes Blatt. Und ein Konzern ist so ein kariertes Blatt, der dir so eng vorgibt, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, dass man gar nicht auf Ideen kommt, irgendwelche Prozesse zu ändern oder Dinge anders zu machen, als wie sie vorbeschrieben sind. Ja. Und das erlebe ich in kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch bei mir anders, dass es mehr so ein weißes Blatt ohne Linien ist und dadurch Mitarbeiter sehr schnell auf Ideen kommen, oh, ich habe da mal so eine Automation geändert und dann kommt ganz was anderes raus.
Das ist eine schöne Analogie. Das weiße Blatt und das karierte Blatt, weil auf dem weißen Blatt als Unternehmer fängst du an, oben links in der Ecke die Karos vorzuzeichnen und zu ziehen. Also erst mit einem Bleistift, bis du dir sicher bist, dass du die Linie getroffen hast und dass das ein schöner 90-Grad-Winkel ist. Und dann ziehst du die irgendwann nochmal mit einem Kugelschreiber nach. Ich glaube, das ist eigentlich eine schöne Analogie. Und im Konzern setze ich mich auch als Führungskraft irgendwo für ganz, ganz viele Sachen in ein gemachtes Nest. Also Die Deutsche Bahn hat hunderte Konzernrichtlinien, wo alles drinsteht. Da ist genau geregelt, was wo wie zu machen ist, wie der Prozessablauf ist, wer damit beteiligt ist. Das ist alles ausgeregelt.
Und das Krasse ist, die Kollegen sagen es dir auch. Das heißt, selbst wenn einer nicht nach den Spielregeln läuft, wird dir gerade in so einem Großkonzern auch immer gesagt, da gibt es die Richtlinie und da musst du gucken und da gibt es was.
Ne? Korrekt. Und das wird auch überwacht. Und das ist natürlich etwas, das ist gar nicht so verkehrt. Also ich sagte ja vorhin, so das haben wir schon immer so gemacht, ist etwas, was mich triggert. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du aber den Vorteil, dass alles ausgeregelt ist. Alles ist prozessiert. Damit nimmst du natürlich auch die Agilität ein Stück weit daraus. Mhm. Und das Ganze wird sehr behäbig, um sowas mal ändern zu können. Nichtsdestotrotz, man kann da trotzdem noch was mit anfangen, innerhalb der Richtlinien zu arbeiten, Arbeitsstrukturen umzustellen, da effizienter zu werden, aber natürlich im vorgegebenen Rahmen. Also oder man sucht nach Lösungen. Wie kann man es denn so gestalten, dass es vielleicht nicht so behäbig ist? Und das hat auch immer gut funktioniert. Also in der Führungsmannschaft, in der ich unterwegs war, hat das wunderbar geklappt. In anderen Bereichen, so im Bahnbetrieb, gerade im Fahren von Zügen, also wie der Prozess heißt, da ist das unabdingbar. Da kann es keine Freiheiten geben und sagen, ich mache das heute mal komplett anders als sonst, weil das ist halt sicherheitsrelevant. Aber das ist ein Riesenunterschied. Und als Unternehmer kommst du dann natürlich auf dein weißes Blatt Papier zurück, wo noch gar nichts drauf ist.
Ja.
Das ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite wünsche ich mir das manchmal, dass einfach das da wäre. Also vielleicht nicht in der ausgeprägten Form, aber es gibt einfach so Sachen, wo ich mir denke, warum muss da jeder einzeln drüber nachdenken und das jeder für sich einzeln aufbauen? Wenn ich mir alleine irgendwie so einen Prozess angucke wie Rechnungslegung.
Buchhaltung, ja, egal.
Ja, warum muss sich da jeder Gedanken dazu machen, wie baue ich das jetzt für mich auf? Und der eine macht das dann selber, der sitzt dann seine Sonntage im Büro und macht seine Buchführung, habe ich auch gemacht. Der nächste delegiert das an Mitarbeiter, baut aber keinen Prozess drumherum, strukturiert das nicht. Mhm. Also das muss eigentlich nicht sein.
Voller Alarm, wir haben ja eine Tochtergesellschaft, die sich genau um solche Sachen kümmert. Das wird nächstes Jahr veröffentlicht. Dass es solche Sachen fertig gibt als Plug and Play, dass man eben nicht diese Mühen hat, wie du gerade sagst, ja, dass man sowas halt wirklich einfach downloaden kann und fertig installiert ist mit einem KPI-Tracking, Kennzahlen-Tracking hinten dran, das am Rande, aber ich kenne die gleichen Schmerzen, ja, also hast du absolut recht, ja. Ich verstehe auch nicht, warum es da noch keiner drauf gekommen ist, ja, weil ja, es ist ein rechtliches Thema. Der Staat sagt, du darfst machen, was du willst. Hier ist eine GmbH-Gesetzgebung, Buchhaltungsgesetze, Finanzamtsgesetze und drumherum kannst du es machen, wie du willst, ungefähr.
Also ich kann mich noch erinnern, dass wir über diese Plug-and-Play-Prozesse mal gesprochen hatten vor der Weile. Schön, dass da was passiert. Ja. Also das ist auf jeden Fall so ein Unterschied, wenn ich auf die Konzernzeit zurückblicke. Manchmal wünsche ich mir das, dass einfach dieser Rahmen in einigen Bereichen komplett da wäre, weil da verwendet man einfach viel Zeit drauf.
Ja.
Und ich persönlich würde halt wesentlich lieber meine Zeit investieren in Produktentwicklung bei uns in der Beratung oder in neue Standorte, Weiterentwicklung von Strategien, als mich jetzt irgendwie damit rumschlagen zu müssen, wie machen wir jetzt dieses oder jenes im Klein-Klein. Aber das gehört dazu.
Mhm.
Das ist ein Teil der Challenge. Was mir auch noch im Konzern, mir fallen noch zwei, drei Dinge ein, die im Konzern anders sind. Ich bin damals 2020 ja auch schon in der Führungsfunktion gewesen, mit 40 Leuten. Dann kam die Pandemie. Ich habe operative Betriebsplanung gemacht mit meinem Team, später dann strategische Betriebsplanung auch und von heute auf morgen alle im Homeoffice.
Ja.
Und das war eigentlich so ziemlich in diesem Zustand, bis ich gegangen bin.
Mhm.
Ich bin raus bei der Deutschen Bahn im Sommer 2021. Eigentlich habe ich mich nur in ein Sabbatical verabschieden wollen, aber ich bin nie wiedergekommen. nur da habe ich mein ganzes Team im Homeoffice gehabt und das hat wunderbar funktioniert. Persönlich, und das passt eigentlich ganz gut mit dieser Analogie mit dem Karo und dem weißen Blatt Papier. Bei uns gibt es keine permanente Homeoffice-Tätigkeit.
Mhm.
Gibt es nicht. Und ab und zu können meine Mitarbeiter auch gerne mal im Homeoffice arbeiten, gar kein Problem. Und das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass ich altmodisch denke. Nochmal, ich habe 40 Leute ins Homeoffice geschickt und das hat wunderbar funktioniert. Aber das hat nur so wunderbar funktioniert, weil es ein Karo-Blatt war.
Ja.
Das Unternehmen, der Konzern natürlich an einer Position ist, wo das funktionieren kann, weil alles ausgeregelt ist. Wenn dein Blatt Papier aber weiß ist, oder mit so ein paar Karos schon mal oben links, dann klappt das nicht. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun zu meinem Team, dass da jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, in Jogginghose durch die Gegend rennt und mal eine Stunde zeigt, dass er was macht und den restlichen Tag macht er sich einen schönen selbigen. Sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass einfach dann doch viele Sachen vielleicht noch nicht so ausprozessiert sind.
Mhm.
Das ist halt einfach nicht klappt. Also es wird schon irgendwie klappen, aber nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier wirklich produktiv und wir kommen trotzdem mit genau dem gleichen Tempo oder noch mehr Tempo voran. Das war bei der Bahn aber tatsächlich damals so. Das ist noch so ein Gedanke, was einfach anders ist und das habe ich mir auch erst also mittlerweile gut herleiten können, warum das so ist. Warum fühle ich mich in meinem Unternehmen nicht wohl, jemanden permanent irgendwie ins Homeoffice zu entlassen? Warum war das bei der Bahn nie ein Problem für mich?
Mhm.
Und der nächste Gedanke, du kannst dich natürlich in so einem Konzern auch wesentlich besser verstecken.
Ja.
Das ist halt einfach so. Und in einer Firma, wie wir sie haben, funktioniert das nicht. Und du hast gerade als kleiner Unternehmer oder im Mittelstand natürlich eine ganz andere Dynamik dahinter.
Mhm.
Also es passieren einfach in solchen Unternehmen, gut, bei der Bahn sind auch die wildesten Sachen passiert, so, wenn ich da mal zurückdenke. Aber du kannst dich halt besser verstecken und es hat nicht so eine gravierende Wirkung wie in einem kleineren Unternehmen. Mhm.
Definitiv, ja. Das finde ich beim Recruiting auch immer schwierig, wenn du Leute aus einem Großunternehmen recruitest, was die dann so für eine Idee haben, ja, wenn wie das so ist in einem kleineren Unternehmen und dann sehr schnell festzustellen, dass du die dann entlarvst und die Performance eigentlich gar nicht da ist. Ne?
Ja.
Das ist so meine Erfahrung. Ich habe auch mal mir irgendwie, weiß nicht warum, in den Kopf gesetzt gehabt, ich brauche einen Seniorberater, der das Beratungsbusiness kennt, der weiß, wie professionell Projekte aufgesetzt werden und Ist-Analysen gemacht werden und wie man das alles dokumentiert und wie das so halt wie ein professionelles Beratungsprojekt geht. Und habe dann einen recruited als Seniorberater. Ich war auch bereit, das extrem hohe Gehalt zu bezahlen, aber der konnte nicht arbeiten. Das war nach 2 Monaten war das Ding vorbei, ja, weil die Leute sind dann so lange in so einer Struktur einfach nur Verwalter,
ja,
weil sie selbst auch dieses Verantwortungsbewusstsein über Geld, das reinkommt und rausgeht, die Zusammenhänge, die Risiken, die damit verbunden sind, was du eingangs sagtest, gar nicht verstehen. Und dadurch, dass sie so krass so lange in so einem Angestellten-Dasein gewesen sind, triggert die das auch null. Ja? Weil du immer einer von ganz vielen bist. Ne?
Ja. Wir hatten auch regelmäßig mal Berater bei der Deutschen Bahn, die externe Berater. Und man sagt das dann auch so, okay, hat das jetzt wirklich was gebracht? Und wenn du es von außen betrachtest, heute mal siehst, denkst du dir, hey, da wurde einfach Kohle rausgefeuert, ohne Ende, ohne dass da irgendwas bei rausgekommen ist. Die kommen dann einen Tag oder zwei, dann gibt es eine schöne Präsentation, ja, irgendwelche Maßnahmen daraus abgeleitet, wo du als Führungskraft da drin sitzt und dir denkst, wie soll das gehen? Ich weiß gar nicht, wie ich das anwenden sollte, weil es keinen Sinn gibt.
Ja.
Und das war's.
Ja.
So, herzlichen Dank auch.
Ja, gerade in Großkonzernen ist es ja noch mal schwieriger. Ne? Aber als im Recruiting, wie hast du das für dich jetzt gelöst, wenn du recruitest?
Also, wir haben eigentlich wenige Bewerber, die jetzt aus einer klassischen Konzernstruktur kommen.
Findest du es von Vorteil oder Nachteil?
Das kommt drauf an. Also ich habe natürlich sehr, sehr viele tolle Menschen gesehen bei der Deutschen Bahn, die sich wirklich den Allerwertesten aufgerissen haben. Das kann man einfach so sagen. Die sind durchs Feuer gegangen für die Firma. Gibt eben auch diejenigen, die sich gerne versteckt haben. Auch das habe ich gesehen. Es gibt da sehr, sehr viel Politik auf einmal auch in solchen Firmen.
Absolut, ja.
Vergessen, was da für Wirkungen da sind. Also ich sperre mich da nicht dagegen. Wir haben einfach wenige Bewerber aus dem Bereich. Wir haben natürlich bei uns im Apartmentbetrieb sehr viele Bewerbungen aus der Hotellerie, was ich sehr begrüße. Das ist sehr, sehr angenehm. Weil ich ja selber gar nicht aus der Hotellerie komme. Das heißt, ich kaufe mir da durchaus Knowledge ein und wir führen so ein bisschen die beiden Welten zusammen.
Ah, ja, weil du bist ja im Servicebereich mit den Wohnungen und Vermietungen und du hast ja eine Hotelfirma, die die Ausstattung macht, ne?
Nee, so nicht, aber wir betreiben ja Apartments, aber wir betreiben sie ja wie ein Hotel. Wir sind letztlich wie ein Hotelbetrieb. Ja. Die Häuser haben auch, die wir betreiben, haben auch teilweise die Größe davon. Nur wir sind halt nicht vor Ort. Das ist der eine riesige Unterschied. Und unser Produkt ist ja nicht das Hotelzimmer, sondern das Apartment. Das ist halt einfach, ich kann auch ein Hotel betreiben, aber ich würde es halt anders betreiben, als man das klassische Hotel kennt. Nichtsdestotrotz, die Prozesse, die bei uns im Hintergrund ablaufen, auch die ganze Kommunikation mit unseren Gästen, ist wunderbar, wenn da einfach wirklich Menschen aus der Hotellerie zu uns kommen, die genau das gelernt haben. Über Jahre. Nur, dass sie jetzt nicht mehr an der klassischen Rezeption stehen, sondern bei uns im Office, aber im Prinzip natürlich auch diesen Service-Gedanken weitertragen. Und also da kommen sehr, sehr viele her. Und im Bereich der Beratung ist tatsächlich recht gemischt, so was die Hintergründe sind. Wir haben in Summe ein sehr junges Team. Ich würde sagen, so die allermeisten bei uns sind in ihren 20ern. Aber so wie unser Team jetzt aufgebaut ist, weiß ich, damit können wir Bäume ausreißen. Und tun das auch. Und nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass wir diese Strukturen schaffen. Das sind jetzt alles keine Abenteurer, sondern die wünschen das auch oder die arbeiten da auch aktiv mit dran, dass diese Strukturen entstehen. Wird noch ein bisschen dauern, bis das so Konzernstrukturen sind. Aber das stört jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da auf einmal Strukturen eingezogen werden und sich deswegen jemand komplett unwohl damit fühlt, weil auf einmal die ganze Freiheit beschnitten ist. Überhaupt nicht. Also das ist eine sehr coole Konstellation.
Ich hatte damals, als ich raus bin aus dem Konzern, tatsächlich, das war so diese Start-up-Welle damals, so 2014, 15, 16, wo das dann so anfing, Trend zu sein und sowas, ne? Und da hatte ich selber sehr das Bedürfnis, in meiner Gründung gar nicht so diese Strukturen zu entwickeln, obwohl ich weiß, welchen Mehrwert es bringt. Und das war tatsächlich ein Irrglaube am Ende des Tages. Ich bin froh, dass ich das alles da gelernt habe. Ja, deswegen ging das relativ schnell dann auch umzusetzen, als ich die ersten Mitarbeiter eingestellt habe. Aber das ist sowas, wo ich merke oder sehr nah bei meinen Kunden bin, weil die wissen ja nicht, wie Strukturen sind. Die waren ja noch nicht in einem Konzern. Die wissen auch nicht, was die Lösung dafür ist oder welche Hebel es gibt, dass man da auch so dieses Gefühl hat, man braucht das irgendwie gar nicht. Ja.
Das ist ein witziger Gedanke, wenn du, weil viele wollen ja dann ihr fancy Startup gründen.
Genau.
Ich hab keine meiner Firmen jemals Startup genannt. Never. Weil es nicht das ist, was ich aufbauen möchte. Aber woher kommt das? Natürlich, weil ich aus dem Konzern komme und weiß, wie ein Konzern aufgebaut ist, wie der funktioniert. Auf der Gegenseite hast du natürlich deine Annahme, was ein Startup ist oder das, was man damit verbindet, Assoziation, Kickertisch und Billard und jeder kommt und geht, wann er möchte und Hund ist auch im Büro. Das hätte es ja bei der Bahn so nicht gegeben. Nee. Die Bahn versucht dann natürlich auch wieder mehr fancy zu sein. Da tut sich ja auch eine ganze Menge. Aber das sind so zwei Extreme eigentlich. Ja. Die gegeneinander stehen und das, was ich baue, liegt irgendwo in der Mitte davon. Der Mitte, es gibt Strukturen, wir sind aber auf der anderen Seite nicht komplett steif, wir sind aber auch nicht, weiß ich nicht, wir haben keinen Fußball im Büro, wo man in der Pause einfach mal im Flur bolzt.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch das, was ich so wahrnehme, dass es Extreme sind und meinen Kunden gebe ich immer mit an die Hand. Klar kannst du dieses karierte Blatt haben und du kannst dich dann DIN zertifizieren lassen, ja. Mhm. Aber das ist sehr unsexy, uncool, ja. Und da gibt es dann auch so komische Begriffe wie Betriebsordnung, ja, die dann so richtig staubige Formulierungen haben. Und am Ende des Tages ist es eigentlich nur eine Spielfeldanleitung fürs eigene Business, ja. Du kannst denen auch eigene Titel geben. Gott sei Dank hat sich die TÜV-Zertifizierung da ein bisschen gelockert, im Sinne, dass der Unternehmer selbst entscheiden kann. Und ich sage immer, es gibt so viele Strukturen und Methodiken, die helfen, es leichter zu machen. Und such dir die raus, die es dir möglich machen, das zu vereinfachen, ja, so wie du sagst, so in der Mitte, ja, zwischen dem weißen Blatt, ist es halt ein liniertes Blatt dann vielleicht, und dem karierten, so nicht ganz ohne Strukturen, aber schon ein paar Instrumente, ich merke das auch bei meinen Kunden dann immer, wenn die sagen, so krass, vor einem Jahr hätte ich das jetzt gar nicht gewusst, was ich in der Situation machen soll, und jetzt weiß ich erstens, zweitens, drittens, und da sind die Schubladen, und damit bediene ich mich dann, ne? Wie ist das für dich jetzt in deiner jetzigen Unternehmensstruktur, wenn wir da mal reinschauen? Lass uns mal tiefer in dein Business-Geschäftsmodell einsteigen. Mhm. Du hast das Business, also ist ja noch recht frisch, 2021, Sommer 2021, bist du komplett ausgestiegen. Ja. Wie hast du es denn dann empfunden, als du komplett selbstständig warst? Hast du dann gesagt so, hups, da fehlen mir aber jetzt irgendwelche Linien oder Dinge, und wie mache ich das jetzt? Oder hattest du das gar nicht wahrgenommen?
Das habe ich in der Form eigentlich nicht wahrgenommen.
Mhm.
Weil ich war ja erst alleine.
Ja.
Hatte jetzt niemanden, da gab es auch noch kein Büro zu der Zeit, als ich rausgegangen bin. Also ich hatte ein Büro, aber das war noch bei uns damals im Haus, quasi der zweite Stock, das war mein Büro.
Mhm.
Und das Büro ist dazu gekommen letztes Jahr im Februar sowas. Und damit natürlich irgendwann dann auch die ersten Mitarbeiter, die festangestellt da sind. Weil du machst, wenn du zu Hause dein Büro hast, eins nicht, nämlich Mitarbeiter festanstellen. Zumindest nicht in Präsenz. Also das war ein guter Hebel, aber mir ist nichts weggebrochen. Also ich habe für mich, ich bin zumindest in Gedanken sehr, 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 sehr strukturiert. Und hab eigentlich vor meinem inneren Auge immer einen sehr klaren Fahrplan, was so zusammen, also wie was funktioniert. Und das klappt in der Regel auch gut. Manchmal sieht das von außen ein bisschen merkwürdig aus.
Mhm.
Aber das folgt alles logischen Schritten. Ich bin jetzt nicht jemand, der so besonders viel, weiß ich nicht, drüber spricht, was er im Kopf hat.
Mhm.
Aber deswegen hat mir da nichts, ist mir nichts weggebrochen. Und ich war jetzt nicht auf einmal in einem luftleeren Raum, sondern was das eher für mich war ein Katalysator, Und natürlich der Moment, wo du auch deinen Fokus nur noch auf die Themen richtest, die du machst. Und das ist auch das, was all die Jahre vorher nie so wirklich geklappt hat. Also ja, ich habe eine ganze Menge gemacht und E-Commerce und Veranstaltungen und Großveranstaltungen, Clubs betrieben. Und ich habe sogar mal Straßenbahnen angemietet in Augsburg und München, um zum Thema Pokémon eine Sonderfahrt zu machen, um 20 Euro für das Ticket zu nehmen und mir damit einen Urlaub zu finanzieren.
Echt? Auch wunderbar.
Das hat funktioniert, ja, die waren auch ausgebucht. Ich glaube, 3 oder 4 Stück davon gab es. Okay. Damit war ich auf jeden Fall einmal oder zweimal in Florida. Naja, aber das hat funktioniert, war sogar das Fernsehen dabei. Komplett wild. Aber nichtsdestotrotz, nichts davon wollte langfristig wirklich gut funktionieren, weil der Fokus nie drauf war. Und weil ich durchaus jemand bin, der, ich brauche immer irgendwas Neues. 16 Personalities, Protagonist, ist einer und bin das auch gerne. Ziehe meine Freude daraus, immer weiterzumachen. Deswegen mich auch nach Zielen fragt, so Hendrik, was ist denn so dein Ziel? Wie viele Wohnungen willst du denn mal betreiben? Oder kann ich gar nicht beantworten. Ich mache mein Ziel damit nicht fest. Das, was ich brauche, ist immer wieder irgendwas Neues.
Neues Spielfeld, ja.
Genau, ein neues Spielfeld oder ein größeres Spielfeld, aber das Spielfeld muss auf jeden Fall anders aussehen. Und insofern ist mir bei dem Wechsel damals aus dem Konzern raus nicht irgendwas verloren gegangen.
Was bei mir aufgefallen ist, war sofort so diese ganzen Services drumherum, also die Unterstützungsprozesse. Ja. Ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Windows 10 Update damals und in dem ersten Update war ein riesen Bug drin. Und ich hatte einen Kundenprojektauftrag und mein Rechner hat nicht funktioniert. Es gibt keine IT-Hotline mehr, wo du anrufen kannst und sagen kannst, hier, mach das mal. Weißt du, dann bin ich in diesen Laden gelaufen und habe dann gesagt, oh, mein Rechner, und mach mal was. Ja. Das sind so Sachen, die mir total aufgefallen sind, als ich raus bin. Ja. Und auch diese Kleinigkeit, wie du gesagt hast, Buchhaltungsprozesse und diese ganzen Support-Funktionen, die du ja im Führungsalltag in einem Konzern überhaupt nicht wahrnimmst. Ne?
Ja, überhaupt nicht.
Ja.
Ja, überhaupt
nicht. Okay. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter.
Lass uns mal in dein Geschäftsmodell einsteigen. Was ich wahrnehme, was ich jetzt anders machen würde, wenn ich früher angestellt gewesen wäre, hätte ich es mehr machen sollen wie du. Du hast ja quasi in deiner Hauptberuflichkeit so deine Konstante gehabt und deinen Spielplatz nebenbei. Und das spielt dir jetzt total in die Karten, ja, wenn du sagst Pokémon und so weiter. Das heißt, du hast dich mit Marketing, E-Commerce und lauter diesen Technologien schon nebenbei auseinandergesetzt. Ich war schon immer ein Workaholic und habe halt immer nur geackert und habe keinen Blick für irgendwas. Also ich habe nicht mal einen Facebook-Account gehabt damals. Und da würde ich heute komplett anders rangehen, wirklich diesen festen Arbeitsvertrag als Kapital auch wirklich zu nutzen, was Richtung Immobilien geht und sowas. Da habe ich überhaupt keinen Blick dafür gehabt damals. Und du hast ja nebenberuflich quasi dieses Airbnb-Business aufgebaut. Wie hast du denn damals überhaupt angefangen? Oder wann, weißt du es genau wahrscheinlich, wann hat das gestartet mit Airbnb? Wann sind die denn an den Markt gegangen?
Airbnb ist irgendwann mal Mitte der 2000er Jahre oder Ende der 2000er Jahre, glaube ich. Ich meine 2009, ganz sicher bin ich jetzt nicht. Aber da ging Airbnb los. So vielleicht eins vorweg. Das, was wir machen, ist weit mehr als ein Airbnb-Business. Also Airbnb-Business ist so ein bisschen synonym dafür, wenn man damit anfängt. Im großen Gesamtkontext machen wir Beherbergung. Unser Produkt, hatte ich vorhin schon gesagt, ist halt das Apartment und nicht das Hotelzimmer. Aber es ist am Ende des Tages immer noch Beherbergung oder Kurzzeitvermietung. So, weil es halt wesentlich mehr ist als nur Airbnb. Wir sind ja auf denselben Portalen unterwegs wie die Hotels auch, Booking.com etc. Booking zum Beispiel bei uns macht auch den wesentlich größeren Teil der Buchungen aus, die reinkommen. Aber das nur vorweg. Also bei mir ging das eigentlich so richtig los in 2018. Ich habe meine erste Airbnb-Reise zwar schon in 2017 gemacht und da das erste Mal auch tatsächlich drüber nachgedacht. Da waren wir in der Ukraine, in Kiew, mit zwei Freunden. Wir haben mal so einen Trip gemacht nach Tschernobyl. Und uns hat so gut gefallen, dass wir dann 2 Wochen später nochmal gekommen sind und haben uns auch wieder ein Airbnb gebucht. Und das hat einem Deutschen gehört. aus München und mit dem haben wir uns wirklich gut verstanden. Der hatte dann mal so ein bisschen was erzählt darüber. Und das hat mich initial so ein bisschen zum Nachdenken bewegt. Und da habe ich mir auch mal überlegt, hey Mensch, könnte man nicht auch irgendwas anmieten, um das über Airbnb zu vermieten? Und dann gedanklich komplett verworfen. So, dann war ich 2018 mit meiner Frau auf Bali und mein damaliger Geschäftspartner, mit dem ich Street Food Festivals zu der Zeit gemacht hatte, was übrigens super funktioniert hat. Er macht das heute immer noch, macht auch noch ein paar andere Sachen, aber ich habe meine Anteile dann verkauft. Aber er hatte gesagt, hey, wenn du nach Bali fliegst, auch Airbnb buchen. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns Villen gebucht und dann waren wir in einer Villa in der Nähe von Canggu, Villa Cambodja hieß die, bei Steven. Und der hat auch noch mal darüber erzählt, wie das bei ihm so funktioniert. Und dann habe ich, weil ich mental auch wirklich gut runterfahren konnte, angefangen, ja, mal so ein bisschen zu recherchieren, zu googeln, habe dann irgendwelche Verwaltungssysteme gefunden, die es in dem Bereich gibt, also so IT-Tools, habe mich da ein bisschen eingelesen. Ja, also ich beschäftige mich dann gerne mit solchen Sachen, macht mir Spaß. Ja, und dann war damals auf Bali im Pool der Gedanke, hey, eigentlich Streetfood-Festivals wird langweilig. Eigentlich wäre es doch wunderbar, wenn der Flo, schöne Grüße, sollte er es hören, meine Anteile übernehmen würde und wir mit dem Kapital irgendwie das Thema Kurzzeitvermietung oder Airbnb-Vermietung damals angehen. So, das war die Idee. Ich habe ihm den Vorschlag gemacht. Er hat erst abgewunken. Dann dachte ich mir, okay, dann machst du so eine Verwaltungsagentur auf. Das war im Dezember 2018. Hatte aber bei 60 Stunden Managementjob bei der Bahn keine Zeit, die Kundenakquise dafür zu machen. Und dann kam im April 2019 eins zum anderen. Zum einen bin ich nochmal über einen Online-Kurs gestolpert zum Thema Airbnb, vom Bastian Bahrami damals, der die Idee aufgegriffen hat, die ich 2 Jahre vorher verworfen habe, nämlich, hey, man kann übrigens tatsächlich Wohnungen anmieten oder Objekte anmieten, um sie weiter zu vermieten. Habe diesen Kurs dann gekauft und parallel kam der Flo damals auf mich zu und hat gesagt, hey Hendrik, ich habe da noch mal nachgedacht, willst du nicht doch deine Anteile loswerden? Ja, und so habe ich mich im April 2019 dann auf die Suche gemacht nach meinem ersten Apartment, bin in Augsburg fündig geworden, habe das erste Apartment Mitte Mai 19 übernommen, so aus dem Verkaufserlös meiner Anteile hatte ich halt 10.000 Euro rausgenommen für dieses Projekt. Ja, Anfang Juni 2019 die ersten Gäste begrüßt und jetzt haben wir Dezember 2023 und heute sind es 90 Wohnungen, die wir betreiben, aktuell.
Das heißt, wie viele Gäste, wenn du 90 Einheiten betreibst in einem Jahr, wenn man das in Frequenzen misst, wie viel sind das so an Aufträgen, die durch so ein Jahr durchlaufen? Das müssen ja schon ein paar hundert sein, ne?
Also das sind nicht ein paar hundert, das sind Tausende. Ich habe lange nicht mehr die Zahlen dazu mal zusammengeführt, weil wir auch die Systeme mal gewechselt haben. Aber ich werde irgendwann meinen Revenue Manager mal die Aufgabe geben, über alle Systeme auszuwerten, wie viele Reservierungen wir eigentlich abgewickelt haben und wie viele Personen auch in unseren Betten geschlafen haben. Ich kann dir das
Ja, so Kopfzahlen sind da ganz interessant, ne? Weil wenn man jetzt rechnet, weil das ist ja in der Hotellerie immer so diese Frage, wie hoch ist die Auslastungsquote, ne?
Ja.
Oder die Übernachtungsquote, wie viel Leerstand hat man? Wenn man jetzt mit 200 Tagen rechnen würde, wenn du Kurzzeitvermietung machst, sind es ja 18.000, allein. Ja, ich meine, das ist schon eine Nummer, ne?
Ja, also wir können, guck mal, in Dortmund, wenn wir voll sind, haben wir jede Nacht 100 Leute. Also das ist die Maximalanzahl, die wir beherbergen können. 100 Leute pro Nacht. Nur in dem einen Haus, da sind 30 Apartments. Aber wir haben ja nicht nur dieses eine Haus. Also wir sind mittlerweile weit über 10.000 Köpfe, die in
Wahnsinn.
unseren Betten geschlafen haben.
Wahnsinn. Und um das Geschäftsmodell nochmal zu verstehen, das ist ja ultra innovativ am Ende des Tages, ja, weil die meisten, die sich mit Airbnb beschäftigen, sind ja eher in dem Level unterwegs, zu sagen, ich habe eine Ferienwohnung oder ich kaufe mir was und platziere und vermarkte das dann bei Airbnb. Aber du hast es ja quasi ohne Kapital gemacht, ja, weil die Objekte, die gehören irgendwem und du sagst, ich nehme dein Objekt, mach das hübsch, vermarkte das, kümmere mich um das Ganze, ist wie eigentlich wie eine Hausverwaltung für normalen Mieter, wo der Eigentümer nichts mit zu tun hat, außer dass er noch Geld von dir kriegt. Und das ist dann die Marge und das Business.
Jein, also fast richtig. Eigentlich so. Wir betreiben Ferienwohnungs-Service-Apartments. So, mhm. Die betreiben wir. Das ist unser Job. Das ist das, was wir machen. Das kann ich aber auf verschiedene Arten und Weisen aufbauen. Es gibt eigentlich drei Zugangswege, wenn du so möchtest. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast. Ich kann mir Immobilien dafür kaufen. Ich habe die im Bestand oder geerbt oder was auch immer. Das ist das, was jeder auf dem Schirm hat. Das nächste ist, ich kann eine Verwaltungsdienstleistung zum Beispiel umsetzen, eine Agenturdienstleistung. Wenn du, Katja, jetzt eine Wohnung hast und sagst, die habe ich möbliert und habe ich mir sauber genehmigen lassen, ich habe aber keinen Bock, mich zu kümmern, könntest du zu so einer Verwaltungsagentur gehen und sagen, hey, magst du das für mich betreiben? Hier ist fertige Wohnung, sieht gut aus, ich will aber damit nichts zu tun haben. Dann sagt die Verwaltungsagentur, kein Problem, dafür nehmen wir 25% vom Buchungsumsatz und die Reinigungsgebühr und du hast nichts damit zu tun, außer dass du einmal im Monat deine Abrechnung kriegst. Top. Dann gibt es die dritte Variante. Nämlich, weder verwalte ich irgendwie oder die Wohnung von irgendjemandem, noch kaufe ich welche, sondern ich miete mir Objekte.
Ah, so rum.
Das ist das, was wir machen. Wir mieten ausschließlich, mir gehört keine einzige Immobilie. Wir verwalten auch nicht, sondern wir betreiben selber und zwar Objekte, die wir angemietet haben. Das ist das, was wir machen. Das funktioniert wunderbar. Das kann man.
Und das heißt, ihr seid dann eigentlich Dauermieter oder Langzeitmieter?
Korrekt.
Und habt die Marge über die Kurzzeitvermietung, über das Konzeptionelle. Genau. Und das heißt aber, im Mietvertrag muss dann diese Regelung erlaubt sein, dass Kurzzeitvermietung gemacht werden darf, oder wie ist es?
Ja, also grob. Du machst halt in der Regel keinen Wohnraummietvertrag, sondern du machst halt einen Nicht-Wohnraummietvertrag, respektive Gewerberaummietvertrag. Und es steht ja auch immer drin, zu welchem Zweck eine Immobilie vermietet wird. Und in dem Fall ist es halt zum Zwecke des Betriebes einer Ferienwohnung oder zum Zwecke des Betriebes eines Beherbergungsbetriebes. Sowas steht im Mietvertrag drin und damit ist natürlich sauber erlaubt. Und das ist das, was wir machen.
Okay, krass. Du hast ja jetzt auch kürzlich, ganz frisch, erst ein Buch dazu rausgebracht. Zwei Zimmer, Küche, Cash. Mega geiler Titel, finde ich im Übrigen. Und für wen ist denn sowas jetzt geeignet? Weil ich überlege auch gerade so als Investitionsthema, ich hätte jetzt da nicht so die Lust drauf, da Hospitality zu spielen und da Betreiber zu sein. Also, wer ist denn da deine Zielgruppe? Für wen ist das geeignet?
Also, habe ich rausgebracht oder bringe ich jetzt raus, zum Zeitpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen. Das ist noch ein Testexemplar, was ich hier in Händen halte. Und morgen kriege ich die ersten Finalexemplare aus dem Hauptdruck in die Finger. Also, für wen habe ich dieses Buch geschrieben? Grundsätzlich habe ich dieses Buch geschrieben für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Rund um diesen Themenbereich Kurzzeitvermietung, Airbnb, Ferienwohnungen gibt es nämlich so viel Halbwissen, Unwissen und Vorurteile, dass mir das tierisch auf den Senkel geht, mich dauernd erklären zu müssen. ich finde, das ist einfach aus meiner Sicht ein Werkzeug in zwei Bereichen. Nämlich für alle, die irgendwo mit Immobilien zu tun haben. Wenn ich Immobilien in meinem Bestand habe, wenn ich mein Portfolio ausbauen möchte oder wenn ich aufgrund der aktuellen Marktlage einfach gerade Probleme habe, da kann Kurzzeitvermietung ein sehr, sehr gutes Werkzeug sein. Es gibt halt unterschiedliche Weisen, wie ich das Ganze auch einsetzen kann. Natürlich, ich kann selber betreiben. Ich kann mir jemanden suchen, der das betreibt oder ich vermiete an einen Betreiber, indem ich ihm das mundfein herrichte mit sauberer Genehmigung, er mir mehr Miete zahlt, als ich eigentlich bekommen würde. Also das mal in einem Überblick dargestellt, was kann man eigentlich damit machen. Und dann ist es natürlich auch einfach ein Geschäftsmodell, Betreiber zu sein, das zu machen, was ich mache. Ich bin jetzt nicht da oder habe damit nicht angefangen, weil ich irgendwie mit Immobilien zu tun haben wollte oder weil ich mit Immobilien zu tun haben hatte in der Vergangenheit, sondern einfach, weil ich das Geschäftsmodell dahinter sehe. Und das ist sehr, sehr einträglich. Also ich meine, über die Jahre ist da eine ganze Menge erwachsen aus dem, was eigentlich mal 10.000 Euro in ein Apartment waren. Und das ist ein Geschäftsmodell, was da definitiv zukunftsfähig ist. Es ist eines der ältesten Geschäfte der Welt, wenn man es so nimmt, weil Beherbergung, so Maslow, die Pyramide der Grundbedürfnisse, Schlaf, vier Wände providen. Also es ist sehr, sehr alt. Mhm. Aber natürlich hat sich einfach weiterentwickelt und es gibt mittlerweile andere Zugangswege und dieser ganze Beherbergungsmarkt ist im Umbruch.
Ja, du hast gerade das richtige Stichwort gesagt, der Markt ist massiv im Umbruch. Wie würdest du denn von deiner eigenen Erfahrung jetzt das Thema Innovation beschreiben? Weil dieser Umbruch bedeutet ja für viele, die im traditionellen Markt unterwegs sind, ein Loslassen und ein oh Gott und Angst und Panik, weil sich die Gesellschaft oder der Nutzer verändert und das Bedürfnis verändert. Und du hast gesagt, okay, ich sehe da einen Markt. Das ist ja eine Hypothese am Ende des Tages, ja, wo du sagst, okay, ich gehe da mal rein. Wie würdest du denn heute mit Blick auf Innovationen und innovative Geschäftsmodelle sagen, das ist ein gutes Herangehenskonzept oder eine Vorgehensweise, die mir da geholfen hat, Sicherheit zu bekommen, auch im innovativen Bereich? Meistens gibt es ja da kein Proof of Concept. Da gibt es keinen, der das schon vor dir gemacht hat, ja. Dass du sagst, okay, das macht Sinn, so könnte man das methodisch runterbrechen, wenn man sich mit Innovation auseinandersetzt.
Verstehe den Punkt. Also erstmal, ich bin sicherlich nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, sich Wohnungen oder Apartments, Einheiten, Immobilien anzumieten, um sie weiter zu vermieten. Das ist übrigens, das macht die Hotellerie die ganze Zeit. Ja, die Hotelbetriebsgesellschaft ist nicht zwangsläufig der Eigentümer des Gebäudes. Das können unterschiedliche Firmen sein. Und das ist hier nichts anderes. Also die Objekte, die wir heute anmieten, sind ja auch größere Flächen. Das sind Gewerbeflächen. Wir arbeiten mittlerweile ausschließlich nur noch mit Gewerbeflächen. 1000 Quadratmeter, 2000 Neubaubestand. Also das ist eigentlich nichts Neues. Das Ding ist eigentlich eher, dass die Barriere gesenkt wurde durch Anbieter wie zum Beispiel Airbnb, auch durch Booking.com. Booking.com hat sich da sehr weiterentwickelt. Und es gibt ja immer diese Begrifflichkeit disruptive Geschäftsmodelle. Mhm. Also das sagt man Airbnb ja auch nach. Airbnb wäre oder sei disruptiv. Gewissermaßen mag das sicherlich stimmen. Auf der anderen Seite, Airbnb ist ein Buchungsportal, genauso wie Booking.com auch, genauso wie irgendwas Febo Direkt, Hotels.com, HRS. Das sind alles Buchungsportale. Mhm. Airbnb hat natürlich einen überwiegenden Produktteil und das ist das Apartment, die Ferienwohnung. Die haben sich darauf spezialisiert. Gut, das hat Fevo Direkt auch. Fevo Direkt gehört zum Expedia-Konzern. Aber Airbnb hat die Nutzererfahrung einfach sehr, sehr einfach und straightforward gemacht. So, also das ist eigentlich nicht so wirklich was Neues. Ich kann mir eine Unterkunft buchen. Ja, das geht mittlerweile sehr, sehr einfach. Aber dadurch, dass einfach eine Plattform da ist, die sehr, sehr viel Nachfrage für Apartments hat, ist es natürlich möglich gewesen, auf einmal meine Ferienwohnung nicht mehr irgendwie in der Zeitung zu inserieren oder mit einem Holzschild an der Straße Ferienwohnung zu vermieten, sondern ich habe eine Plattform und da ist wirklich auch Nachfrage dahinter. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann setzt sich natürlich irgendwo auch eine Professionalisierung in Gang. Ist völlig normal, dass also irgendwann Leute kommen, die da drauf schauen und sagen, hey, hier ist Musik drin, da kann man Geld mit verdienen. Und wir machen das Ganze professioneller. Und der Gästeanspruch hat sich halt an der Stelle auch verändert. So, Pandemie war Katalysator für dieses Apartment-Produkt, weil ich habe meine eigene Küche gehabt. Ich bin nicht irgendwelchen wildfremden Menschen an der Rezeption über den Weg gelaufen. Und also insofern ist es nur bedingt was Neues, aber es hat sich einfach sehr weiterentwickelt oder die Möglichkeiten auch haben sich sehr weiterentwickelt. Und dann hast du aber diese ganz klassische Hotellerie als Industriezweig da stehen, die teilweise einfach wirklich altmodisch ist. Ja. Und zwar so richtig. Und die aus meiner Sicht teilweise wirklich blind sind, was sich an der anderen Seite eigentlich aufbaut.
Ja.
Und also es geht, ich mache ja auch YouTube-Videos. So. Und es gibt ein altes YouTube-Video, ich weiß gar nicht, da habe ich über das Geschäftsmodell geredet. Und ein bekannter Speaker aus der deutschen Hotellerie-Szene hat dann vor dem Hintergrund, dass Airbnb Steuerdaten meldet, an die Finanzbehörden, sich dieses Video rausgekramt, das bei LinkedIn geteilt und dazu geschrieben, wird auch endlich mal Zeit, dass jetzt hier die Finanzbehörden da Daten drüber kriegen und lieber Hotelverband oder liebe DEHOGA oder wen auch immer er da angesprochen hat, bitte arbeitet doch als nächstes daran, dass die Leute wie die hier, also damit meinte er mich, auch mal endlich sowas wie ein Meldegesetz oder Brandschutz und sowas umsetzen müssen. Mhm. Das war dieses Jahr, dieser Post. Und dann denke ich mir, schönen guten Morgen, als ob wir das nicht vernünftig machen würde, als ob ich keine Steuern zahlen würde. Wir sind eine ganz normale GmbH, natürlich zahlen wir Steuern, natürlich haben wir die Genehmigung, natürlich setzen wir das Bundesmeldegesetz um. Aber nochmal, ich nehme es dem Mann gar nicht übel, aber das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie dieser Industriezweig Hotellerie so eingefahren ist, dass sie denken, ja, dass die kommen, bis die mal Bundesmeldegesetz und sowas davon mal was gehört haben. Das passt.
Lass die mal machen, ja.
Und ich hab hier Mitarbeiter, bei mir sitzen wir letzte Woche Weihnachtsfeier.
Ja.
Und die kommen aus der Hotellerie, hatte ich ja vorher gesagt. Teilweise waren die wirklich in 5-Sterne-Häusern beschäftigt. Ja. Und die haben halt erzählt, da ist mir auch noch nicht begegnet, aber es gibt halt 5-Sterne-Hotels, wo sie persönlich abends die Gäste ins Bett gebracht und zugedeckt haben. Think about that.
Ja.
Die haben abends die alten Leute ins Bett zugedeckt. Das Trinkgeld war gut, aber also, bei bestem Willen, also das kann ich mir halt gar nicht mehr vorstellen. So, was denke ich über Innovation? Man darf halt nicht stehen bleiben. Ich muss halt immer den Status quo hinterfragen, was gibt's Neues? Und da kommt mir mein Persönlichkeitstyp auch ausnahmsweise mal sehr entgegen, dass mein Horizont immer offen ist und wir einfach deswegen uns sehr, sehr schnell entwickeln.
Ja.
Und die Möglichkeiten nutzen. Also wenn du so die Gästeerfahrung bei uns oder der ganze Prozess im Hintergrund mit der IT, die wir uns geschaffen haben, da hier hinter mir ist das IBIS, hier direkt hinter mir ist das IBIS-Büro. Ja. Die würden vom Glauben abfallen, wenn die sehen würden, wie wir hier betreiben. Ja. Also bei uns, wenn du bei uns online buchst, dann kannst du direkt dich mobil einchecken, dann erfüllst du sofort deinen Meldeschein, es geht ruckzuck, dann kriegst du deine ganze Kommunikation über WhatsApp, du kriegst deinen Code, sobald dein Zimmer fertig ist, kriegst du wieder eine WhatsApp, dass dein Zimmer jetzt fertig ist und du eher rein kannst. Du kannst hier wie beim Handy entsperren einfach sliden, du kannst aber auch einen Code nutzen. Wenn du unten am Gebäude ankommst, wissen wir, dass du jetzt im Gebäude bist und die Heizung fängt an zu heizen.
Ja,
in Teilen hat das die Hotellerie auch, aber ich komme aus der Vermietung von Ferienwohnungen mit einer angefangen in 2019. Ja. Und dieser ganze Apartment-Zweig hat sich halt über die Jahre, das klingt so, als wenn es
jetzt... Ja, da könnte es gerade mal 6 Jahre
so professionalisiert.
Ja.
Und jetzt wird's disruptiv.
Ja.
Weil jetzt fängt das Apartment mehr und mehr an, sich die Marktanteile von der Hotellerie zu holen, weil wir auf demselben Standard, auf denselben Portalen Gäste gewinnen und halten können. Nicht alle. Ja. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr, weiß ich nicht, der Ferienwohnungsvermieter mit einer Ferienwohnung seit 30 Jahren. Die gibt's immer noch. Aber wir greifen halt die Hotellerie an und holen uns da Marktanteile. Und ich schaue selber aktiv nach Hotels, die wir auch übernehmen können, um sie auch als Hotel zu belassen, aber anders zu betreiben.
Ja, das ist, was du gerade sagtest, finde ich extrem spannend. Es ist ja nicht nur der Hotelleriebereich, in dem das gerade stattfindet. Und du hast gerade so faszinierend beschrieben, dass die so in ihrem Ist- und alten Geschäftsmodell gefangen sind, dass sie überhaupt gar nicht sehen und verstehen, was und wie innovativ der Fortschritt im Außen eigentlich ist. Und ich glaube, dass da tatsächlich für mittelständische Betriebe das allergrößte Risiko steckt, dass sie halt aus ihrem Hamsterrad im eigenen Business, wenn es seit 10 Jahren, 20 Jahren läuft, also ich habe ja auch produzierende Gewerbe mit Maschinen und Anlagen, ja, ich habe Brandschutzingenieurbüros, Architekten, IT-Planer und Ärzte, unglaublich viele Rechtsanwälte. Wenn du halt so selber in deinem Tagesgeschäft in der Struktur feststeckst, dann checkst du überhaupt gar nicht und hast auch nicht das Bedürfnis und dann auch keine Energie übrig, so wie du sagst, im Urlaub in Thailand hast du da ein bisschen rumgesurft und dann gesagt, oh, das könnte man doch so und so machen. Das findet ja gar nicht statt, ja. Und was du jetzt zum Schluss sagtest, finde ich halt total krass, dass du sagst, jetzt sind wir eigentlich erst auf einem Level, wirklich aggressiv die Marktanteile von Hotels wegzunehmen. Das bedeutet, die jetzt mit Umsatzrückgang leiden, ja, und das finde ich das absolut riskanteste, was es gerade am Markt gibt, weil viele verargumentieren diesen Umsatzrückgang mit, ach, es war ja Corona, ja, oder ach, die Wirtschaftskrise oder das und das ist gerade gewesen oder Lieferengpässe oder irgendwas. Es gab so viele Argumente und Gründe im Außen, die dir als Unternehmer erklärt haben, gesagt haben, jo, dass der Umsatz ein bisschen zurückgeht, ist quasi normal. Dass das aber nicht normal ist, weil im Außen Innovation stattfindet, deine ganzen Konsumenten und Kunden sich so krass in der Gesellschaft verändert haben, dass sie auch nicht wiederkommen und du nie wieder diesen Umsatz erreichen wirst, sondern jetzt eigentlich die Entwicklung stattfand, sodass aggressiv hier die Marktanteile wegfließen. Das verstehen die halt alle nicht, ja. Und das finde ich immer extrem krass. Und ich sag mal, diese Innovationsthemen, das ist 5, 6 Jahre her, als ich da Vorträge gehalten habe, wo ich sage, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich muss keinen belehren, die lernen es selber. Und es ist jetzt schon der Punkt, wie du sagst, für viele, da ist es zu spät. Da ist der Zug einfach abgefahren. Schönes Wortspiel für uns hier. Als Lokführer, der Zug ist abgefahren. Es gibt dann kein Zurück mehr, ja. Weil das ist ja ein Change-Prozess, das Geschäftsmodell zu entwickeln, so wie du es gerade beschrieben hast. Das sind 6 Jahre in IT-Infrastruktur, in Hospitality-Konzept, das ihr entwickelt habt. Wenn jetzt einer anfängt, der mit dem Rücken an der Wand steht, macht die Bude dicht und fängt neu an, das holst du ja nicht mehr auf.
Ja, wird schwierig oder sehr anstrengend. Also natürlich kannst du auch ein Hotel noch drehen, ne, auf den aktuellen Stand, aber... Also sagen wir mal, es wird halt zunehmend kritisch. So, und ich bin, Gottes Willen, ich bin nicht derjenige, der irgendwie die Hotellerie belehren möchte, was gut ist und was nicht gut ist. Also auch das nicht. Und es gibt sehr, sehr schöne Häuser, das trifft ja auch nicht auf alle Betreiber dazu. Aber ich finde einfach diese Arroganz, die dann damit einhergeht, zu sagen, ha, endlich wird's mal Zeit, dass die auch Steuern zahlen müssen, so. Ey, wir sind in Deutschland, als ob es das irgendwie nicht gäbe, dass man keine Steuern zahlt, so wenn man es vernünftig macht. Und das ist aber für mich so eine Arroganz und die wird zum Problem.
Ja.
Und ja, also so einem Hotel, wo abends die Gäste noch zugedeckt werden, ganz ehrlich, diese Zielgruppe kommt in ein Alter, da wird sie nicht mehr so häufig mehr in dieses Hotel zurückkommen. Und es gibt auch da in der Hotellerie coole Konzepte. So ist es nicht, aber da werden sicherlich einige rausfallen. Es gibt natürlich auch wesentlich größere Player. Ich war vor 2, 3 Wochen auf einer Konferenz in Leipzig zum Thema Apartments. Da bin ich am Ende des Tages auch wieder ein absolut kleines Licht. Da gibt es Firmen, die arbeiten mit Venture Capital. Die haben mehrere tausend Einheiten. Die größte, die ich bisher kennenlernen durfte, auch dort. Die haben 35.000 Einheiten weltweit. So, also das ist schon sehr, 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 sehr wild. Ja, auf jeden Fall, da wird dieses, das haben wir immer schon so gemacht und deswegen gucke ich mir links und rechts gar nichts anderes mehr an, womit ich mehr oder weniger geöffnet hatte, wird dann auf einmal irgendwie zur Arroganz und zum Problem.
Ja, korrekt. Du hattest es gerade so schön beschrieben mit der Innovation, wie sich das alles verändert für das Gästeerlebnis. Glaubst du nicht auch, dass es inzwischen sogar so ist, dass traditionelle und alte Geschäftsmodelle, die sich nicht verändern, sogar zum, oh mein Gott, das will ich auf gar keinen Fall werden? Also so Dinge, wo du, also ich merke das selber an mir, wenn du zum Arzt gehst oder irgendwas ist und dann ist das alles irgendwie auf Papier dokumentiert und dann dauert das 100 Jahre, bis da irgendwas wohin von A nach B kommt und du sitzt dann da und beobachtest das und fragst dich, sag mal, bin ich jetzt hier irgendwie im Hinterwaldsland oder was? Was ist das hier? So dass das so richtig so, also ich will jetzt nicht sagen, ekel, aber abschreckend oder, sag ich mal, Kunden abturnend, also so richtig gerade zum Negativeffekt, dass diese Toleranzgrenze am Markt auch irgendwann überschritten ist.
Ja, also natürlich, das ist ja so. Nicht für alle Zielgruppen. Gibt ja, wie gesagt, es gibt ja noch eine Zielgruppe, die sich abends zudecken lassen möchte. Für mich ist das, oh mein Gott, also auf jeden Fall lasse ich mich nicht irgendwie zudecken abends. Aber du kannst es ja jetzt schon im Marketing überzeichnen oder quasi gegen sie richten. Ja, na, hast du auch keinen Bock, irgendwie im Hotel einzuchecken und musst erstmal 20 Minuten an der Rezeption stehen, ja, weil nur ein Mitarbeiter da ist, willst aber eigentlich nur kurz dich umziehen und dann zum nächsten Termin weiter.
Ja.
Und morgen das Frühstück, für das du 25 Euro bezahlst und dann eine Reisegruppe aus Holland vor dir am Buffet ist. Mhm. Gar keine Lust darauf. So, ja. Das kannst du ja heute schon drehen.
Ja. Was wäre denn dein Tipp an die Unternehmer, die jetzt da noch so auf der, sag ich mal, Schnarchebene unterwegs sind?
Also, ich sag mal, es klingt blöd, die Augen öffnen, sich da mal irgendwie in den Austausch begeben, mal wirklich interessiert zu sein, wie machen das andere?
Ja.
Also ich habe mir auch schon überlegt, was ich machen würde, wenn ich immer mal ein Hotel habe, was wir betreiben. Also das, der Tag kommt und B, werden wir halt in irgendeiner Form auch anfangen, in die Richtung Content zu machen und irgendwie Beratung mit anzubieten, weil das ist halt einfach schade. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Das ist wirklich so, ja.
Da sind super viele, die eigentlich wollen, die heute viel mehr arbeiten, als sie eigentlich müssen, weil sie die Möglichkeiten gar nicht nutzen. Oder wo es dann tatsächlich kritisch wird. Und auch da stehen Mitarbeiter dahinter, die, weiß ich nicht, Jahrzehnte, jetzt hätte ich bald Jahrhunderte gesagt, die seit Jahrzehnten da sind. Und da, gegebenenfalls steht dann Lebenswerk dahinter. Und das ist einfach schade. Nur was ich mir nicht erlauben kann, ist so arrogant zu sein und zu sagen, wir sind die Krone der Schöpfung. Bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht die Krone der Schöpfung. Ich bin sicher, da gibt es Leute, die das auch besser können oder auch wir haben manchmal unsere Quality-Issues. So, da arbeiten wir dran, natürlich, aber ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, so ist das Beste der Welt, was wir hier anbieten. Da gibt es ja auch Evolution dahinter. Aber in dem Moment, wo du so arrogant bist zu sagen, was interessiert mich, was da draußen passiert, dann ist halt...
Dann verschränkt man sich halt, ja.
So, und davon muss man sich lösen, einfach auch mal in den Austausch zu gehen. Ich bin sicher, in 5, 6 Jahren wird Beherbergung in meinem Bereich, das wird anders aussehen, als es heute tut. So, und die großen Hotelketten fangen mittlerweile an. So, die Marriotts und Hiltons, die haben auf einmal auch Apartmentprodukte und bringen die in den Markt. Und wir wiederum fangen an, wir haben einen Neubau in Planung in Süddeutschland für 2026, relativ großes Ding, auch mit 50, 60 Einheiten. Da wird es auch Hotelzimmer drin geben und Apartments. Und da gibt es auch einen Seminarraum und ein Gym, aber keine Rezeption.
Ja, krass. Mega. Also was ich immer sage, ist, um da auf den aktuellen Stand zu bleiben, sich selber als Unternehmer gerade in Konkurrenzbetrieben oder in anderen Märkten selber mal als Kunde zu sein und das zu beobachten. Ja, also wenn du einen Hotelbetrieb hast, selber wirklich einfach mal so eine Customer Journey aus Airbnb machen. Ja, ja. Das finde ich, ist ja schon mal ein Anfang. Das eine ist, sich damit auseinanderzusetzen, mal ein YouTube-Video und sowas zu gucken. Aber um das nachzuvollziehen, was beim Kunden und das Kundenbedürfnis, was das komplett andere ist, ja, glaube ich, ist es einfach wichtig. Einmal reisen, finde ich, ist immer extrem inspirierend, weil gerade im Ausland, Asien, USA, sind die oft schon ein paar Schritte weiter, ja, um da mal diesen Beobachtungshorizont zu kommen und dann selber einfach auch mal oder online bei anderen Herstellern was bestellen, ja, und diesen Prozess wirklich mal zu durchleuchten und zu durchleben, ne, um da Ideen dafür auch zu bekommen und diese Emotionen, dein eigener Kunde oder der dein potenzieller Kunde sein könnte, da durchmacht, ne?
Du, gebe ich dir völlig recht. Ich würde es nur nicht unbedingt als Konkurrenz betrachten. Ja, Wettbewerb, ja, aber ich würde da jetzt nicht, also das Ding ist, die Frage, die man sich da eher stellen muss, ist, gibt es vielleicht sogar Möglichkeiten, das irgendwie zusammenzuführen? Das ist immer für Deutsche so, nee, geht gar nicht. So kann ich damit zusammenarbeiten. Und das ist an und für sich schade, weil sich da auch Sachen ergeben. Guck mal, wir haben hier in Augsburg, gibt es ein Gebäude, da ist unten ein Hotel drin und wir sind oben mit ein paar Apartments drin. Und die sperren sich gegen alles, was von diesem was da irgendwie in dieser Eigentümergemeinschaft auch mit Apartments zu tun hat. Da legen die immer ihr Veto ein. Gibt's gar keine Bereitschaft. Aber was die haben, ist natürlich eine Rezeption. So, ich brauche per se keine Rezeption. Aber wenn eh eine da wäre, ich könnte mir vorstellen, da auch entsprechend Geld zu bezahlen, dass du einfach da auch nochmal zusätzlichen Schlüssel holen könntest. Mhm. Aber da sperrt man sich komplett dagegen. Und das finde ich total schade, weil wir sind so oder so da. Mhm. Oder kann man ja zusammenarbeiten oder nicht? Ich kann innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde bei uns jedem Gast im Check-in optional für meinetwegen 20 Euro zubuchbares Frühstück anbieten, was automatisch jeden Tag zu Ihnen als Bestellliste kommen will, könnte ich machen.
Geil.
Gar kein Problem. So, dann würden die Umsatz mit unseren Gästen machen. Das wäre ja für mich Aufwand. Dann könnte ich sagen, hey, super, Frühstück habt ihr da unten auch. Oder, was weiß ich, Gym mit Benutzung oder sonst wie. Aber nein, man sperrt sich dagegen. Nee, bloß nicht. Mhm. Schade.
Ja gut, das ist halt das andere. Dann, wie geht man damit um mit dem Change-Prozess? Ne? Was ich meinte, ist halt wirklich auch, um überhaupt erstmal die Inspiration zu kriegen und die Idee davon, was ist überhaupt anders, ja, und sich damit auseinanderzusetzen, halt wirklich auch physisch damit auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich meinte, dass man sich da halt wirklich auch einfach mal bewegt am Markt. Ne?
Ja.
Was ist denn, Henrik, du hast gerade gesagt, so, wenn man mich nach Zielen fragt, darum geht es mir nicht, sondern so the next game. Aber das ist immer gern so eine Abschlussfrage, die ich im Podcast habe. Was ist das Nächste, was für dich ansteht? Ich formuliere es mal anders.
Also es stehen immer viele Sachen an. Ich bin jetzt erstmal ganz happy, dass das Buch jetzt rauskommt oder rausgekommen ist.
Wir packen den Link auch mal hier in die Shownotes rein. Ne?
Ja, ansonsten, wir haben eine super einfache Domain, fevobuch.de.
fevobuch.de.
Ja, genau. Ja, das nächste, was tatsächlich ansteht, ist erstmal ein bisschen Urlaub zu Weihnachten und über den Jahreswechsel. Aber rein geschäftlich, wir haben fürs nächste Jahr einiges vor. Wir haben zwei Neubauten, die zum Beispiel entstehen in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich mir letzte Woche mal den Rohbau angeguckt von dem einen.
Mhm.
Das ist eine neue Iteration unseres Produktes. Also das wären richtig schicke Apartments und geht so ein bisschen... ist so ein bisschen connected bei mir mit dem Franchise-Gedanken, an dem ich arbeite, weil das wären halt wunderbare Musterbetriebe. Ansonsten mit Neubau tut sich auch was für übernächstes Jahr und schon das Jahr danach. Wir sind aktiv auf der Suche nach Hotel. Ja, dass wir das, was ich gerade in der Theorie einmal beschrieben habe, auch mal in der Praxis zeigen, dass wir der Ansicht sind, das können wir auch. Mei, ansonsten in der Beratung geht es immer weiter, gibt immer die nächsten Schritte. Wir arbeiten gerade an zwei, drei Produkten, die wir nächstes Jahr rausbringen wollen, also neuen Trainings.
Hm. Ja, das ist mit Sicherheit was, wo viele Hoteliers da Interesse haben könnten, halt wirklich auch zu sagen, okay, wie setze ich mich denn jetzt mit diesem Thema auseinander?
Ja, natürlich.
Kann ich davon was nutzen? Ne? Weil ich habe auch Kunden aus dem Hotelbereich und es ist fast schlimm zu sehen, wie eine Nadel an so einem Tropf hängt, ja, weil du kannst das Vermarktungspotenzial der Plattform Airbnb oder Booking.com etc. als Einzelhotelbetrieb überhaupt gar nicht mehr aufholen. Ja, du kannst das alleine kaum stemmen. Und dann kriegst du deine Buchung über 50% über die Portale, drückst aber unfassbar viel Ertrag ab, ja, und Gebühr. Und damit hängst du aber vom Prozess am letzten Schritt in der Prozesskette, ja, weil die bestimmen über ihre Gebühren und ihre Marktdominanz, wie viel nehme ich mehr. Ja, und das bedeutet irgendwann, bist du als Betreiber und Hotelier nur noch mit einem Nullsummenspiel dabei, was dann kostendeckend ist, ja? Und das finde ich halt so krass.
Das ist noch, also zum Abschluss eigentlich ein richtig schöner Punkt. Ich habe mir ein Hotel angeschaut, dieses Jahr, Neubau eröffnet, ich glaube vor 2-3 Jahren, schönes Haus, 4 Sterne S, zur Pacht. Und wir waren da drin und ich stelle halt meine Fragen, weil ich den Betrieb auch besser verstehen möchte. Und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht das denn bei euch mit Direktbuchung aus? Was ist eine Direktbuchung? Das ist eine Buchung, die direkt das Hotel bekommt, nicht über Airbnb oder Booking.com geht, sondern wo einer einfach direkt bucht. Ein bisschen günstiger, aber ich als Hotelier oder Betreiber spare mir die Provision. Und dann sagt er zu mir, naja, also Direktbuchung, das spielt ja bei uns gar keine Rolle. Da läuft ja sowieso alles über Booking.com. Und dann, also,
ich bin bedacht mir, wie, was hat er gerade gesagt? So, da haben die gar nichts gemacht, großartig. Und das hat mich erschrocken. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, so die eine Aussage, wo ich mir gedacht habe, das gibt's nicht, irgendwas muss ich in dem Bereich machen, weil bei uns ist das gang und gäbe. Wir haben einen guten Anteil Direktbuchung bei uns im Geschäft, weil wir, also ich bin doch selber schuld als Betreiber oder ja. Hotelier, wenn der Gast zum zweiten Mal kommt und schon wieder über Booking gebucht hat. Da habe ich irgendwas falsch gemacht.
Definitiv, ja.
Und dann sitzt er da und sagt, nee, ist ja nur Hotellerie, ist das ja gar kein Thema.
Ja, aber da sieht man wieder, wie das nicht durchdrungen wurde. Ja, die, was das bedeutet im Geschäftsmodell. Ja, das ist ja mit den Restaurantbetrieben, mit den Lieferdiensten alles überall das Gleiche.
Ja, klar.
Ja, okay. Dankeschön, Hendrik. Also, what's next? Du begibst dich in das Hotelbusiness immer mehr rein. Es stehen große Investitionen an und das muss man sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach 6 Jahren Selbstständigkeit halt wirklich so viel Umsatz und Zahlen zu liefern, dass du selber baust, ja, und da wirklich aktiv bist, ja, das ist schon geil.
Stopp, jetzt mache ich nochmal mindblowing. Ich baue das nicht selber, das wird für mich gebaut, nach meinen Vorgaben.
Geil.
Ich miete aber auch da nur. Also ich baue das nicht selbst, sondern lasse es für mich bauen.
Noch geiler, da hast du ein richtiges Netzwerk auch noch aufgebaut in der Zeit. Ja,
ist
wild. Mega, ja. Also krass, ja, was an Innovation gerade möglich ist. Und Plädoyer an alle, die zuhören. Wirklich seid offen, überdenkt euer Geschäftsmodell, beschäftigt euch wirklich intensiv damit, weil das Beispiel, was wir jetzt hier beim Hendrik gehört haben, ist de facto so und durch alle Branchen. Es ist nicht mehr nur im Hotelbereich oder im Banken- oder im Autobereich der Tesla, der disruptiv ist. Es geht inzwischen durch alle Branchen durch. Deswegen ist es zwingend notwendig, als Unternehmer da offen zu sein und die Chancen zu sehen und seine Geschäftsmodelle auch entsprechend anzupassen an den Markt. Vielen lieben Dank, Hendrik, für deine Zeit und deine Einblicke hier in dein Business. Wir verlinken auf das Buch, ja, weil da habe ich ja jetzt auch verstanden, dass es für mich auch was ist, dass man sich grundsätzlich, wenn man Immobilien besitzt, mit diesem ganzen Thema intensiver mal auseinanderzusetzen. Vielen Dank dafür. Und ja, alles Gute weiterhin, viel Erfolg, guten Rutsch, schöne Feiertage, viel Spaß in Florida.
Danke und danke für die Einladung und danke fürs Reinhören und Reinschauen heute an dich, wenn du das gerade hörst oder siehst.
Dankeschön, ciao, ciao.
Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.